Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 57. Mein Name ist René und außerdem heute im Kernkompetenzteam die Alex.
Hallo.
Der Marvin.
Hi.
Und der Sebastian.
Guten Tag.
Guten Tag miteinander. Ja, letzte Woche war kurz. Das Spiel ist jetzt allerdings doch irgendwie schon wieder 4 Tage her, dieses lange Wochenende. Ich habe es mir vom Fernseher angeguckt und habe wenig dran auszusetzen. So in Summe hat es mir dann doch irgendwie gefallen. Ich fand sogar Schildenfeld hat sich verbessert, erstaunlicherweise. Was ist also eure Meinung?
Also Schildenfeld hat, wenn du ihn jetzt direkt ansprichst, eine richtig gute Partie eigentlich gemacht. Ich sehe das alles in Relation mit dem Gegner. Ja, der war wirklich nicht schwer, aber wenn du jetzt Schildenfeld im Speziellen rausnimmst, hat er eine richtig gute Partie gemacht. Deutliche Leistungssteigerung zu den sonstigen, Leistungen, die er bisher vollbracht hat. Aber ich muss halt sagen, Union Berlin war halt jetzt auch nicht wirklich ein großartig schwieriger Gegner.
Nee, das stimmt. Also von der Seite kam halt gar nichts, aber das ist halt auch mal so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Kam nichts, weil wir nichts zugelassen haben. Weil was man ja auch sehen muss, wir haben ja teilweise tatsächlich mit 10 Mann bei denen im 16er gestanden, haben unheimlich früh angegriffen, also zumindest in der ersten Halbzeit, weil ich fand es nicht 90 Minuten durchgängig ein interessantes Spiel, aber in der ersten Halbzeit früh gestört. Und dann ist natürlich auch nachher der Ball gelaufen wie Schnuff. Also das war schon geil. Es waren permanent Anspielstationen da und was wir auch teilweise geboten bekommen haben. Also Meier und Köhler mit Hackentricks im 16er. Wann habe ich das letzte Mal gesehen?
Naja,
also da
gut.
Waren schon ein paar Highlights dabei, haben ganz gut gefallen. Aber ja, nach der Pause ging es dann halt auch genauso schnell ins Langweilige, wie es interessant geworden war.
Ja. Ich sehe das auch so wie du, Alex. Also die erste Halbzeit war aus meiner Sicht vollkommen okay. Da gab es jetzt wirklich nichts, wo man etwas aussetzen konnte. Aber das lag meiner Meinung nach also wirklich zu einem Großteil auch daran, dass da ein Gegner auf dem Platz stand, der nicht mitgespielt hat. Ja, der stand da wirklich nur rum und ist verzweifelt den Ball hinterhergelaufen und hat auch keine Mittel gefunden, wirklich die Eintracht zu stören. Und insofern war es dann nicht so ganz verwunderlich, dadurch, dass ja doch dann Spieler wie Gekas oder auch Idrissou und Schwegler ja dann schon noch eine andere Hausnummer sind als das, was vom Gegner auf dem Platz dann stand. Und das muss man relativ sehen. Ja, das war schön anzusehen, das war alles gut, aber ich weiß nicht, wenn die wirklich da ein bisschen defensiver gespielt hätten, die Berliner ein bisschen weiter hinten drin gestanden hätten und aggressiver verteidigt hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so leicht gewesen in der ersten Halbzeit.
Ja, was man in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen aussetzen kann, ist die Chancenverwertung. Also da war ja wirklich die ersten 20 Minuten waren wir ja wirklich haushoch überlegen und da waren ein paar 100% Chancen dabei, die einfach reingemacht werden müssen. Das hätte nach einer halben Stunde hätte das locker 3-4-0 stehen können, wenn nicht sogar müssen. Und dann kannst du auch in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschalten. Aber wir haben, ich will jetzt nicht sagen mit Ach und Krach, aber wir haben halt 2-0 geführt. Es hätte durchaus höher stehen können. Und dann so einen Schlendrian reinzubringen und zu sagen, okay, jetzt schalten wir mal einen Gang zurück. Siehst du, wie schnell du damit auf einmal den Gegner ein bisschen aufbaust und wie schnell du dann ein Gegentor kassierst. Und dann kann das ganze Thema nochmal kippen, wenn du einen Gegner hast, der in der Lage ist, 90 Minuten Power zu spielen. Und der auch noch die Luft hat, hinten raus ein bisschen Gas zu geben.
Ja, und das finde ich genau, was das Gefährliche war nach der Halbzeit. Also man hatte nie den Eindruck gehabt, dass die Eintracht wirklich gefährdet ist, weil die das immer schon kontrolliert hat, aber man hat immer im Hinterkopf gehabt, zumindest ging es mir so, dass auch Union Berlin mit einem Konter sofort ein Tor schießen kann, was ja dann auch so passiert ist, ja, dass sie das Tor getroffen haben, weil das einfach, es war irgendwie unkonzentriert und es, von meiner Sicht wirkt es auch wirklich dann teilweise wirklich überheblich, wie wir dann nach der Halbzeit da aufgetreten sind. Da hätte ich mir da wirklich gewünscht, dass man nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten Gas gibt und dann das 3-0 nachlegt und dann vielleicht auch ein viertes Tor noch geht, weil da war wirklich die Gelegenheit dann da, wirklich noch mehr fürs Torkonto zu tun, was ja schon gut ist, aber was man noch besser machen könnte dadurch. Und das ist für mich da wirklich unverständlich gewesen, warum die dann wirklich so eingeknickt sind und wirklich nichts mehr getan haben für das Spiel.
Also ich denke, eingeknickt in dem Sinne sind wir nicht, weil nach dem 2-1 hast du auch gleich gemerkt, dass die Eintracht schon wieder ein bisschen mehr Gas gegeben hat. Das war halt nur, dass du wie es halt so oft gesagt wird, du machst manchmal nur so viel, wie du tun musst. Und in der zweiten Halbzeit hast du halt gemerkt, Union Berlin war ja auch nicht wirklich gefährlich. Die hatten einen Spielzug, den haben sie richtig klasse durchgespielt. Also das 2-1 war schon ein richtig klasse Tor. Das war auch wunderschön herausgespielt. Das Tor an sich war dann im Endeffekt auch eine feine Angelegenheit. Aber danach kam ja dann auch nicht mehr wirklich viel von Union Berlin. Und da muss man dann sagen, das muss man auch der Eintracht zugutehalten. Man hat dann gemerkt, oh, jetzt haben die ein Tor gemacht, jetzt könnte es doch nochmal einen Ausgleichstreffer geben, da müssen wir jetzt uns auch wieder ranhalten. Und haben wir dann ja im Endeffekt dann auch noch das 3-1 gemacht. Also es ist ja auch eine feine Sache, dass wir dann die Qualität auf der Bank haben, um dann wirklich dann am Endeffekt noch einen draufzuhauen. Also das muss man auch mal sagen. Finde ich auch klasse, dass du halt jemanden hast wie Hoffe, der auf der Bank ist, der wäre wahrscheinlich bei den allermeisten Zweitligisten nicht auf der Bank, und dann wechselst du den einen, dann macht er auch das Tor. Das freut mich ja sowieso auch für den Hoffe. Aber muss man auch sagen, dass wir da von der Bank aus eine gewisse Qualität haben und dann, dass wir dann auch gut nachgesetzt haben.
Ja, also für Hoffe hat's mich auch gefreut. So ein 2-1, das war so der Moment, wo bei mir dann nochmal so ein bisschen die Spannung hochkam, weil so ein 2-1 kann halt auch schnell nach hinten losgehen, dass du dann da noch einen kriegst. Dann so ganz sauber waren wir ja hinten dran bislang nie, außer die Saison, wo wir ja eigentlich immer hinten dran nochmal Glück hatten. Aber so ein bisschen mulmiges Gefühl hatte ich da dann halt schon noch. Aber wir haben ja dann durchaus noch Glück gehabt.
Ja, das sind auch die Geister, die du in der letzten Saison gerufen hast, ne? Weil in der letzten Saison war es oft so, dass uns da haben sich konditionell Defizite aufgetan, und wir haben in den letzten Spielminuten dann immer noch das Spiel beziehungsweise ja das Match irgendwo aus der Hand gegeben. Und jetzt in der Saison scheint es aber nicht so zu sein. Also ich glaube, wir haben uns einigermaßen gut gefangen, dass wir eher die Tore hinten raus machen, wie wir jetzt auch im Endeffekt in der 90. Minute wieder das 3-1 gemacht haben.
Ja, aber mich wundert das immer so ein bisschen, was sich jetzt die letzten 10 Spiele, also in der gesamten Saison schon ein bisschen durchzieht, ist einfach, dass wir es nicht schaffen, wirklich über 90 Minuten mal konstant eine gute Leistung zu bringen. Es gibt immer eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit. Gut, so Ausnahmespiele wie jetzt mein FSV oder in Braunschweig, ja, das war alles okay. Aber waren jetzt auch nicht so die ganz schwierigen Gegner. Aber gerade jetzt gegen Union Berlin war das, wenn man 2-0 führt und dann so einbricht, ich weiß nicht, also da hätte ich mir das wirklich gewünscht, dass sie noch nachlegen und dann an die Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen. Und nach 45 Minuten hat man noch genug Luft, um noch mal 20 Minuten oder 15 bis 20 Minuten mal Vollstoff zu laufen und alles klar zu machen.
Ja, du hättest, wie Alex auch vorhin schon gesagt hat, es ist früher auch das Ding viel eher zumachen müssen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat auch der Idrissou noch mal eine richtig gute Chance gehabt, den Ball, anstatt ihn einfach reinzumachen.
Das ging gar nicht. Das ging überhaupt nicht. Aus der Lage, wenn du einem Spieler sagst, schieß aus der Position übers Tor, kriegt das nicht hin. Wie das Ding noch drüber hätte gehen können, also das war echt.
Ja. Idrissou macht aus vielen Lagen Tore, wo normalerweise keine Tore entstehen, aber so einfache Dinge, die sind ihm dann halt aber auch zu simpel. Da ist er sich auch ein bisschen zu schade für. Ja? Also insofern, es hat keine negative Auswirkung gehabt, aber das ist wirklich, an der Effizienz sollten wir wirklich noch feilen, weil wir bekommen nicht gegen jeden Gegner so viele Chancen wie jetzt gegen Union Berlin. Auch wenn das Leistungsgefälle in der zweiten Liga entsprechend hoch ist und du siehst, du hast die paar richtig guten Mannschaften, gegen die wir eigentlich im Großen und Ganzen schon alle angetreten sind, wenn ich jetzt Bochum vielleicht noch ausnehme. Und dann hast du die relativ schlechten Mannschaften, und die haben wir ja auch alle relativ gut dominiert. Ja, also ja, Berlin, wobei, Rostock.
Wobei für mich der Moment der Wahrheit eigentlich in 2 Wochen kommt, weil die Mannschaften, gegen die wir am Anfang gespielt haben, da waren wir noch nicht wirklich eingespielt. Viele der Spieler waren noch gar nicht mit an Bord, andere kamen gerade erst. Das war alles noch so eine Übergangssituation. Im ersten Spiel hat der Russ noch hinten in der Innenverteidigung gestanden. Das ist ja mittlerweile alles schon wieder so lange her. Von daher ich bin halt wirklich gespannt auf das Spiel im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern, wie es da aussieht, weil das ist für mich so ein Messgrad, an dem wir uns wirklich messen lassen oder ja, an dem wir unsere Leistung wirklich mal bewerten können. Wenn es halt kein Zweitliga, es ist ein Erstligaverein, die stehen momentan zwar in der Tabelle auch nicht allzu gut da, aber das sind die Vereine, gegen die wir auch nächstes Jahr gewinnen müssen. Und deswegen, wenn wir da dieses Jahr gegen verlieren, dann habe ich ein schlechtes Gefühl.
Du hast, also zusammenfassend willst du mir sagen, dass wenn wir jetzt gegen Kaiserslautern verlieren, du insgesamt ein schlechtes Gefühl hast?
Genau.
Okay, also für die
Was
Saison,
ja auch in oder? Gewisser Weise nachvollziehbar ist, weil wie Alex schon sagte, ich meine, das sind die Mannschaften, gegen die wir uns im nächsten Jahr, so Gott will und wir alle hoffen, beweisen müssen.
Nee, das ist aber auch richtungsweisend, ne? Also wir sind ja jetzt nur in der Hinrunde, ne? Die ersten paar Spiele gegen Greuther Fürth, da war viel Glück auch noch dabei, dass wir da hinten raus auch nochmal nachgelegt haben. Also das war nicht so, dass wir gegen Düsseldorf gab es nur ein 1-1. Das war nicht so, dass wir die Spiele oder die Punkte aus den ersten Spielen durch Dominanz geholt haben, sondern ich kann es noch nicht genau sagen. Ich würde sagen, da war eine gehörige Portion Glück auch mit dabei. So, und jetzt ja, kommt halt auch mal ein Gegner, den du wirklich ernst nehmen kannst und musst. Und wir haben noch die Rückrunde. Also wir müssen gegen all die Vereine, gegen die wir schon ein paar Punkte geholt haben, in wenigen Wochen nochmal richtig Punkte holen. Und da weiß ich noch nicht so ganz, wo wir stehen, weil halt im Moment wirklich, also es kommt halt kaum Gegenwehr.
Ja, wir müssen aber auch gut aufpassen, wenn wir dann das Spiel gegen Lautern gewinnen, dass uns das dann nicht zu Kopf steigt und wir sagen, naja, jetzt haben wir ja wunderbar richtungsweisend hier den Erstligisten aus dem Pokal geschmissen. Das alles, was jetzt danach kommt, ist ja sowieso zweite Liga und einfach wegzuhauen und fallen dann halt deswegen dann auf die Nase.
Ja, gut, ich glaube, da muss man mal ein bisschen durchatmen. Das ist gegen Kaiserslautern, ja, das ist auch eine besondere Situation. Das ist Pokal, zweite Runde, das ist zu Hause. Da wird richtig die Post abgehen. Da wird auch wahrscheinlich was Großes vorher passieren. Und da wird es schon wahrscheinlich richtig rund gehen. Ja. Das wird eine richtige Stimmung sein. Das wird wahrscheinlich nichts vergleichen sein wie mit den Ligaspielen, die uns dann davor und danach noch zu erwarten haben. Deswegen, und ich meine, im Hinblick auch auf einen möglichen Wiederaufstieg der nächsten Saison, dann sieht die Mannschaft auch wieder anders aus und ist eingespielter. Ich meine, dass das jetzt so ein bisschen gestockt hat am Anfang, ja, da sind 13 oder 14 neue Spieler gekommen mit den Rückkehrern, die sind jetzt so langsam wird eine Mannschaft rausgeformt und das trägt jetzt auch erste Früchte, das ist auch alles okay. Aber ich bin viel mehr gespannt auf gerade jetzt Bochum auswärts in 2 Wochen. Das wird für mich ein ganz spannendes Spiel. Ja, die sind ja jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen am Wochenende. Das ist ein ganz schwerer Gegner, aber dann auch in der Hinrunde so Spiele wie in München oder wenn Karlsruhe bei uns spielt. Ja, das sind so die Schlüsselspiele für mich, wo du dann sagst, ob das jetzt wirklich das Mannschaftsgefüge so passt und vor allen Dingen, wenn die ganze Mannschaft mal dann wirklich im Trainingslager im Winter war und eine vernünftige Rückrunde spielt, ich glaube, das hat mehr Aussagekraft, als wenn wir uns jetzt irgendwie auf ein Pokalspiel gegen Kaiserslautern irgendwie fokussieren.
Ja, wobei, auf jeden Fall, aber das Pokalspiel kann auch an sich nochmal im Umfeld eine relativ positive Wirkung haben, weil ich meine, wir können jetzt sagen, ja gut, wir haben jetzt Spiele alle gewonnen, wir haben jetzt einen relativ guten Lauf, aber im Endeffekt ist jetzt noch nicht so viel Euphorie im Endeffekt wieder da, dass wir jetzt alle im Umfeld sagen, so jetzt geht's rund, jetzt steigen wir auf, jetzt hauen wir eine Serie hin. Dafür wäre halt Kaiserslautern gut, wenn wir da einen Sieg landen, um wirklich mal ein bisschen mehr Euphorie ins Umfeld hineinzubringen. Weil momentan ist ja alles noch relativ nüchtern. Man ist noch ein bisschen skeptisch aufgrund der vergangenen Erstligasaison, die doch viele Wunden aufgerissen hat. Und ich denke, da wäre Kaiserslautern wirklich ganz guter Dosenöffner, um da mal ein bisschen mehr Euphorie reinzubringen. Aber man muss halt sehen, selbst wenn wir das Spiel jetzt unglücklich verlieren oder so, ist jetzt auch nicht so wild. Fokus liegt ganz klar auf der Liga. Aber trotzdem, so ein Pokalspiel kann eine positive Wirkung haben. Und ganz ehrlich, Kaiserslautern ist ja momentan alles andere als gut in der ersten Liga. Das ist, die haben auch spielerisch sind die limitiert. Man merkt, es läuft nicht so wirklich. Die Euphorie aus dem Aufstieg ist mehr oder weniger passé jetzt schon lang. Das ist ein angeschlagener Gegner, den können wir im Knockout verpassen. Ja? Und die Chance sollten wir nutzen.
Ja, vor allen Dingen gerade bei denen, die haben halt letztes Jahr, so wie wir das System Gekas durchgezogen haben, ihr System Lakic gehabt. Ist halt auch passé.
Ja, und der Ersatz ist gut, aber ist halt nicht hundertprozentig gleichwertig. Ich meine, Itai Schächter ist ein super Spieler, aber der muss sich auch erstmal reinfinden, eine Kumiyama oder wie der heißt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber haben sich alle noch nicht hundertprozentig da reingefunden und es ist ein Prozess. Und du siehst auch, die Abwehr ist alles andere als stabil. Da haben sie zwar zwei richtig gute Torhüter, aber so in der Innenverteidigung, Rodney kann ich in der Vorsaison, beziehungsweise kann ich auf die Leistung anknüpfen aus der Vorsaison. Also die sind angeschlagen und da können wir wirklich unseren positiven Lauf nutzen. Aber wie der Sebastian schon sagt, Fokus liegt dann auch ganz klar auf dem Bochum-Spiel, was ja auch schon in 2 Wochen ist.
Ja, Länderspielpause ist jetzt, oder?
Ja, genau.
Oh, habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, ich auch nicht. Ich verfolge das auch nicht so wirklich. Also was die da machen, das ist mir mittlerweile echt relativ egal.
Gegen Holland.
Ja, echt? Könnte man sich das ja sogar fast mal wieder angucken.
Wann spielen wir denn gegen Holland? Du, ich habe echt überhaupt keine Ahnung mehr, was Nationalmannschaft anbelangt.
Bald.
Geht euch das eigentlich auch so, dass wir, seitdem wir jetzt in der zweiten Liga sind, so Erstliga-Fußball irgendwie kaum noch guckt?
Also ich merke das
bei mir, ja. Ich gucke mir unsere Spiele an, ich gucke mir vielleicht nochmal, wenn ich es zeitlich irgendwie hinkriege, das Freitagabend oder das Montagabendspiel an, weil so den Rest am Wochenende kriegst du ja sowieso irgendwie schlecht verplant. Aber so erste Bundesliga, maximal in der Sportschau, aber so live wirklich.
Also wenn dann gucke ich es mir ganz ehrlich auch nur live an, weil so Sportschau, so recycelte, so recycelten Quatsch braucht kein Mensch. Ja, dann hast du auch immer diese sehr voreingenommenen Berichte und so weiter und so fort. Da habe ich überhaupt kein Interesse. Also wenn, gucke ich es mir noch live an, aber eher so in der geselligen Runde mit meinen Kumpels oder so. Oder mal, wenn ich jetzt auf der Couch, von der Couch nicht loskomme, weil ich ein paar Bier zu viel getrunken habe am Abend davor oder so. Ja, und zufällig bis 15.30 Uhr immer noch auf der Couch eine Weile, dann gucke ich mir natürlich auch nochmal die Bundesliga an. Aber ohne großartig da Gefühle für zu entwickeln, weil ich muss auch sagen, viele Spiele sind auch dort in der Bundesliga alles andere als schön anzuschauen. Also wie schon, also Kaiserslautern, Augsburg, die ganzen Konsorten, die brauche ich mir überhaupt nicht antun. Wolfsburg ja eher auch aus Schadenfreude. Naja, und die Bayern willst du halt auch nicht immer sehen. Ne? Also insofern,
die willst du man eigentlich gar nicht sehen.
An. Ja, man guckt genau, sich an, aber auch nur, wenn ich keine andere Wahl habe.
Aber aus Sicht von einem Eintracht-Fan wird ja die erste Liga auch vollkommen überbewertet. Das muss man ja auch nicht wirklich dann so sehen.
Erste Liga ist da, wo die Eintracht spielt, ja.
Genau. Erstens das. Und Länderspiel ist übrigens jetzt Türkei-Deutschland und danach der Kracher Deutschland-Belgien. Das Niederlandenspiel ist erst im November.
Ah ja, aber gut, Deutschland-Türkei bringt ja eine gewisse Brisanz mit sich. Das wird ja dann schon ganz interessant mit Özil.
Aber
oder so.
dafür auch noch gute Nationalmannschaftsspiele. Ich glaube, diese Woche und nächste Woche eins, Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina und gegen San Marino, glaube ich, die U21. Mit
oh.
Sebi Jung,
und Sebastian Rode.
Und der Bell ist auch nominiert.
Bell ist auch nominiert.
Oh,
genau.
Alter,
also gleich mit drei Eintracht-Spielern, alles live und in Farbe im TV übertragen, also auch Nationalmannschaft hat ein bisschen was zu bieten.
Super.
Und auch da, interessante Nationalmannschaft ist da, wo die Eintracht-Spieler sind, ne?
Ja, ja, klar, ja, gut, dann müssen wir auch schon, mal wieder einen Blick rüber nach Griechenland werfen. Der Gekas ist ja dann wieder aktiv für seine griechische Nationalmannschaft. Und nach Kroatien würde ich mir allein aus Spaß dann auch mal angucken, ob der Schildenfeld auch mal
aufgestellt wird. Also spielt nicht Griechenland gegen Kroatien?
Das die.
Also ich glaube, das beides in einem Spiel.
Na, ist doch super. Also, kann man sich mal irgendeinen kroatischen Stream angucken oder einen griechischen. Naja, dann läuft's doch.
Ja, das war dann der kurze Nationalmannschaftsausflug.
Wir könnten jetzt auch lange über die Nationalmannschaft referieren, aber momentan macht das alles keinen Sinn. Die sind viel zu gut, als dass man da jetzt so großartig kritisch sein könnte.
Ja, ich guck's zu wenig, um da viel drüber zu sagen. Ja, ach, Bochum.
Du sehen, das ist ja schon.
In 14 Tagen, wieder Freitagsspiel, 18 Uhr. Oh Freude,
geht
oh Freude.
Komplett auf den Sack. Nicht vorhandenerweise.
Ich würde gerade sagen,
also diese 18-Uhr-Spiele, die nerven mich so dermaßen, das kann ich gar nicht sagen.
Ja. Also das Samstagabend, das ist echt eine bekloppte Uhrzeit. Zumindest zumal auswärts, Freitag, sorry. zumal das auswärts dann auch noch ins Ruhrgebiet von Frankfurt aus, das ist ja Horror zu fahren. Ja. Ja. Also das ist wirklich mein Beileid für die hinfahren.
Ja, aber also Bochum wäre halt auswärts echt eine schöne Sache gewesen. Hatte ich mir auch überlegt gehabt, aber kannst du nur, wenn du dir einen kompletten Tag Urlaub nimmst, ja. Und am besten späteste Anreise, Abfahrt 11 Uhr oder so. Also
ich wollte gerade sagen, du musst morgens im Prinzip los, dass du an dem ganzen Berufsverkehr Gedöns da vorbeikommst, ja. Weil ansonsten sind ja sämtliche Autobahnen bis da hoch dicht oder du fährst halt hinten ganz weit über die Eifel. Aber das willst du ja
Vorteil,
auch nicht.
Der Vorteil daran ist eigentlich schon, dass du in Ruhe um 18 Uhr Feierabend machen kannst, weil du davon ausgehen kannst, dass der Anpfiff sowieso verlegt wird auf 18.15 Uhr. Weil es kein Mensch pünktlich ins Stadion schafft. Also
wahrscheinlich nicht. Wie immer, wenn es da oben geht.
Genau.
Wie immer. Ja, Bochum da habe ich mich echt drauf gefreut auf das Spiel.
Weil Funkel, ne?
Ja, aber da habe ich auch gedacht, das wird ein schweres Spiel, aber jetzt, wo sie keinen guten Trainer mehr haben, bin ich sicher, dass wir da auch dann gewinnen.
Und boah. lehnt sich aber ganz schön weit aus dem Fenster.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall.
Nein, nicht so ernst.
Ja.
Das wird wirklich ein schweres Spiel, ja. Ich meine, die krebsen jetzt auch noch wie 14 oder 15. Platz sind die. Haben jetzt auch noch nicht allzu viele Punkte gemacht. Und das wird wirklich richtig schwer. Und zu Hause ist Bochum ja gar nicht so schlecht, auch wenn sie noch nicht das alles so gezeigt haben. Aber das wird wahrscheinlich somit eins der schwersten Auswärtsspiele, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, auf jeden Fall, Sebastian, die kommen auch noch. Also ich meine, mit dem Bergmann, der jetzt ja von der U23 von Hannover zu Bochum jetzt gewechselt ist, ich kenne den Trainer jetzt zu wenig, um zu sagen, ja, der bringt die jetzt in die erste Liga oder so. Ich meine, wir hatten ja mal kurz in der Bundesliga gesehen, als er Hannover übernommen hat. Aber ich glaube, dass die Mannschaft an sich genügend Potenzial hat und auch in der zweiten Liga relativ weit oben mitzuspielen. Deswegen die beiden Siege, die sie jetzt eingefahren haben, ich glaube, also auf jeden Fall gerade der letzte gegen Ingolstadt, das war schon... Naja, das war schon beeindruckend, als sie nach 2-0 und 3-1 jeweils wieder zurückgekommen sind und den jetzt das Spiel in einem 5-3 verwandelt haben. Also ja. Das ist schon eine krasse Sache. Die sind gefährlich, der Chong Tese, wenn er mal seine Tore macht, macht er viele, ja. Oder ich meine, Azuak ist auch noch allen Frankfurtern Begriff, wer sich noch an den Freistoß von ihm erinnert, ja. Den er mal gemacht hat, ohne dass der Schiedsrichter angepfiffen hat. Das sind alles Spieler, die verfügen schon über eine gewisse Qualität und das wird wirklich ein Gradmesser. Das wird viel mehr ein Gradmesser als jetzt Union Berlin oder der ganze andere Ostspaß, ja, wenn jetzt auch nochmal Aue kommt, bla bla bla. Bochum ist ein Kandidat, eigentlich ursprünglich vor der Saison gewesen, aufzusteigen.
Ja.
Und die haben das Potenzial, die können uns das Leben richtig schwer machen. Wenn wir da aber 3 Punkte holen, dann läuft der Lachs.
Ja, und da bin ich mir auch sicher, die werden uns das Leben nicht so einfach machen, wie jetzt es zuletzt gegen Berlin war oder in den Spielen davor. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Fee dann nicht mit 2 Stürmern spielen lässt, sondern wahrscheinlich den Gegners vorne versauern lässt, wieder alleine. Andersrum, glaube ich, ist die Chance groß, dass man wirklich ins offene Messer läuft.
Was aber schade wäre, weil dieses System hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und du hast gemerkt, zwar hat jetzt der Idrissou jetzt kein Tor gemacht jetzt am Freitag, aber die haben ganz gut zusammen gespielt und du hast gemerkt, es war mehr Variabilität. Ja, mir gefällt dieses System, dass nicht einfach einer vorne hockt und ein Ball nach vorne gehauen wird und dann schaut, was passiert, sondern es war spielerisch einfach eine runde Sache. Gerade in der ersten Halbzeit gegen Union Berlin hat es spielerisch ja richtig gut geklappt und es ist einfach besser, wenn du halt mit 2 Stürmern da spielst. Da kann einer mal zur Seite ausweichen, mal nach hinten sich die Bälle holen oder so. Ich meine, Idrissou und Gekas haben ja auch relativ gut hinten mitgearbeitet. Es war ja nicht so, als hätten die nur vorne gestanden. Also die meisten Abwehrkopfbälle, wenn mal was gefährlich war über Ecken oder Freistöße, die hat der Idrissou dann auch wieder rausgehauen. Ja?
Der Idrissou ist sowieso ein Tier, ne? Also was der gewetzt ist, ist der Hammer. Wenn du dem im Spiel zuguckst, der hat vorne eine Torchance und verteidigt sofort wieder hinten mit. Also was der an Kilometerleistung hat, da würde ich auch gerne mal die Zahlen zu sehen. Also das ist schon, was der im Spiel allein an Laufleistung bringt, ist schon Respekt.
Ja, deswegen.
Der hat, der hat nach 5 Minuten ja schon ein völlig nass geschwitztes T-Shirt. Ich musste am Freitag echt überlegen, ob es regnet oder ob der jetzt einfach nur so geschwitzt ist.
Ja, der rennt aber auch wie die Sau. Also der ist auf dem ganzen Platz unterwegs und da, auch wenn der Gekas ab und zu mal mit nach hinten arbeitet, aber da liegen Welten dazwischen.
Naja, klar, aber guck mal, ganz ehrlich, bei uns 5 Minuten nass geschwitztes Hemd, sind halt mal die Treppe hochgelaufen und müssen uns gleich auf den Balkon begeben maximal, ja? Oder hier auf die Couch. Ja, 5 Minuten nass geschwitzt und rennt noch 85 Minuten. Das ist halt eine geile Sache. Und
wenn
der macht
ich 5 Minuten so lauf, dann musst du mich beatmen.
Ja, genau. Oder das, ja. Oder mit Pizza füttern. Ein magisches Rezept von Homer Simpson. Naja, gut. Aber man sieht halt, der ist halt auch wichtig fürs Spiel und mir wird halt was fehlen, wenn jetzt dann wieder allein der Gekas da vorne rumtorkelt und vielleicht macht er auch seine Buben, aber ich will dieses 4-4-2 eigentlich am liebsten dauerhaft sehen.
Also ich finde auch, dass sich viele andere Spieler in der Mannschaft mit dem System deutlich besser machen. Also mir hat zum Beispiel in den letzten 2 Spielen der Jung endlich mal wieder gut gefallen.
Ja.
Und so leid mir das auch tut, ich sage das wirklich ungern, aber mir hat letzte Woche sogar der Herr Meier gefallen. Also der hat gar nicht so schlecht gespielt. Ich habe es mir nachher nochmal im Fernseher als Aufzeichnung angeguckt. Da ist doch einiges drüber gelaufen. Auch der Köhler hat gut gespielt. Der Einzige, der mir wirklich gar nicht gefallen hat, war der Jagba. Aber ansonsten, finde ich, können sich auch ein Rode, ein Jung und ein Meier Köhler in das System besser einbringen. Also zumindest wirkt deren Spiel besser in den letzten 2 Spielen mit dem neuen System.
Ja, man hat auch gemerkt, insbesondere... Bei Meier hat man es gemerkt, ja, das hatten wir ja schon öfters gehabt, wo er dann wirklich mit einem System mit einem Stürmer, wo er so ein bisschen dranhängt oder an der Seite spielt, dass er damit nicht zurechtkommt. Und wenn da wirklich 2 vorne drin sind und Anspielstationen da sind, dann verläuft das Mittelfeld auch. Ja. Dann ist der Köhler auch wesentlich agiler und zieht auch viel mehr in die Mitte rein. Und der Meier dann genauso. Und das ganze Mittelfeld rotiert einfach viel mehr. Und weil die vorne einfach eine Anspielstation mehr haben. Und das merkt man dann sofort.
Aber in Sachen Köhler wäre ich echt noch ein bisschen vorsichtig. Ich will ja jetzt nicht hier den großen Dämpfer spielen, aber Köhler war der Erste, der dann nach dem 2-1 ein bisschen schwächer geworden ist und die Bälle sich hat leichter abluchsen lassen. Also der war für mich von den genannten hier noch der Schwächste. Chakba muss man ihm immer zugutehalten, dass er wenigstens wieder Torvorlagen gegeben hat. Denn der macht es ja. Aber manchmal viel Mist, aber ist immer für eine Torvorlage gut, was ihn halt natürlich auch auszeichnet.
Ja, aber über den gingen so viele Ballverluste und Fehlpässe und dann irgendwelche Missverständnisse. Also das war halt in der zweiten Halbzeit auch bemerkenswert.
Naja, gut. Also mir ist es halt bei Köhler ganz krass aufgefallen, dass er sich manchmal dann, ist er doch eher in Schönheit gestorben, als er den nächsten Übersteiger dann versucht hat, der ihm dann klicklich misslungen ist und zu einem Ballgewinn von Union Berlin geführt hat. Aber okay, alles halb so wild. Aber trotzdem, insgesamt gebe ich euch recht, gerade der Meier, der hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Aber den siehst du manchmal halt über weite Strecken nicht. Aber wenn du den siehst, dann macht er halt momentan in der zweiten Liga durchgängig gute Spiele.
Also ich fände es auch besser, wenn wir bei dem 4-4-2, aber es das heißt ja, glaube ich, 4-1-2-1-2.
Ach, oh Gott, was
ist das? Also zumindest steht so bei der offiziellen Mannschaftsformation fürs letzte Spiel steht's drin, dass wir mit einem 4-1-2-1-2 gespielt haben und Union Berlin mit einem 4-2-3-1.
Ja, dafür stand der Rot und der Schwegler aber oft auf einer Linie. Also wenn das ein 4-1-2-1-2-1 und was auch immer sein soll, also ist ja auch wurscht, ja. Also ja, ich also fand wichtig war, das Mittelfeld hat einfach funktioniert und das ist die Hauptsache ja. Und die Abwehr steht. Und jetzt hat es natürlich gut geklappt, weil wir auch einfach Räume hatten, Räume, die wir gegen Bochum definitiv nicht mehr kriegen werden. Ja. Und dann ich würde auch lieber mit einem 4-4-2 die sehen. Aber ich kann mir das schwer vorstellen, dass wenn der wirklich ein Gegner kompakt steht und die Räume zustellt, dass das wirklich funktioniert.
Ja, also ich glaube aber auch nicht, dass er auf den Gekas als einzige Spitze zurückgreifen wird. Ich meine, das hat er die ersten zwei Spiele gemacht, weil ihm da auch die Alternative gefehlt hat. Aber seit Alternativen da sind, ist der Gekas auf der Bank gewesen. Wenn wir mit einer Spitze spielen, ist die eine Spitze, glaube ich, der Idrissou, weil dann halt auch immer noch so die letzte Chance da ist, mit langen Bällen nochmal nach vorne irgendwas machen zu können und vorne einen kopfballstarken Stürmer zu haben, der sich durchsetzen kann. Also dass er nochmal das, ich sag mal, System Gekas bemüht, glaube ich nicht.
Ja, wäre ich vorsichtig, der Fee ist ja auch dann so ein bisschen auf dem Belohntrip, auch in der Vergangenheit immer schon gewesen. Der Gekas hat sein Tor gemacht, hat gut gespielt, der Idrissou hat kein Tor gemacht, hat zwei gute Chancen oder zumindest 100%ige liegen gelassen. Also wenn der wirklich mit einer Spitze spielen würde, würde mich das nicht wundern, wenn dann der Idrissou sich doch auf der Bank wiederfinden würde, zunächst mal.
Wobei du beim Idrissou dann wenigstens den Vorteil hättest, du hättest einen zusätzlichen Linksverteidiger im Zweifel, ne? Also,
das wäre natürlich fuchsig, ne? Also mit einer Aufstellung zu starten, mit nur einem Stürmer und dann den Idrissou hinten links reinzubringen, dass du variabel im Spiel nochmal umschalten kannst auf einen, dann hinten nur noch drei und dann 1-2, 1-1, wie auch immer das da heißt.
Du alter Zahlenfuchs, ja. Man merkt, du warst in Mathe eine Granate.
Mir ist es viel zu durcheinander. Ich mag das, wie das früher war.
Ja gut, wie der Klopp halt auch immer sagt, auch wenn man hier vielleicht nicht ganz gern hört, die ganzen Aufstellungen mit 4-4-2 und so weiter, das ist alles eher für die Tafel und im Endeffekt zählt es, was auf dem Platz ist.
Ja, das sind doch 2 Euro, ne? Zählt, was auf dem Platz läuft.
Naja, aber wenn wir uns schon mit...
Halt.
Da war ich gerade einfach dieses Thema überspringen und wollte einfach nochmal zwei Spieler loben, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Man merkt, dass Schwegler und Rode immer besser auch harmonieren. Also das will ich auch nochmal sagen. Die kommen, oder beziehungsweise die harmonieren wirklich gut miteinander und das Spiel läuft über die beiden richtig flüssig. Also Schwegler, der am Anfang der Saison auch öfter noch kritisiert wurde, hat sich in die zweite Liga gut reingebissen und Rode sowieso, der ja auch eher der Kämpfertier ist, ja. Gefällt mir.
Das ist genau das richtige Wort für einen Rode. Ich meine, der Schwegler ist so ein schöner Verteilspieler, so einer, der auch schön aufbaut und immer nochmal ein Schlenkerchen mit einbaut, bevor er einen Pass macht. Und der Rode ist halt wirklich so eine Kampfsau. Der wütet über den Platz, der läuft wie blöde, der gewinnt Zweikämpfe, der kann aber auch clever irgendwelche Spielszenen einleiten. Also der gefällt mir richtig gut.
Macht einen guten Eindruck, ja. Bleibt nur zu hoffen, dass er fit bleibt für die Saison. Gesund bleibt, ne? Und sich da entsprechend weiterentwickeln kann und dann vielleicht auch so seine Chancen, um das Nationalmannschaftsthema nochmal kurz zu bemühen, da hat, um dann halt eben nicht nur in der U-Mannschaft zu spielen, sondern vielleicht auch mal sich für das eine oder andere Spiel nach oben zu empfehlen.
Ja, ich glaube, das Thema können wir dieses Jahr getrost abhaken. Also wir spielen in der zweiten Liga, die Jungs sollen froh sein, wenn sie in der U-Mannschaft spielen. Ist, glaube ich, Belohnung im Moment genug. Über das nächste reden wir dann nächstes Jahr, wenn wir.
Das auf jeden Fall, aber ich meine, er hat natürlich jetzt in der zweiten Liga die Möglichkeit, sich da reinzufinden in das ganze Thema, um sich dann im nächsten Jahr natürlich dann da ordentlich zu beweisen. Dafür muss er aber halt auch fit bleiben.
Absolut, absolut. Aber man weiß ja auch, dass bei Yogi nicht unbedingt das zählt, was ich eigentlich ganz gut finde, und zwar Konstanz. Löw nominiert schon mal ein paar Spieler nach zwei guten Freundschaftsspielen. Ja? Also das macht er ja relativ häufig. Da kann schon mal sein, dass in der guten Anfangssaison, in der nächsten Bundesliga-Saison, wenn er zwei gute Spiele macht, der Rode da vielleicht doch auf dem Zettel steht, weil er auch noch recht jung ist und das taktische Vermögen einfach schon mitbringt und das technische erst recht. Werden wir sehen, aber er ist natürlich ein Perspektivspieler, genauso wie vielleicht Jung, wenn er sich jetzt noch weiter in der zweiten Liga entwickelt. Es gibt ja einen leichten Aufwärtstrend, wie die Alex schon gut erkannt hat. Das sind schon Spieler, die ein Jogi Löw vielleicht mal auf dem Zettel hat.
Aber erstmal müssen sie ja den Schaltest bestehen. Wenn die mit Schal nicht vernünftig aussehen, dann haben sie eh keine Chance.
Den Schaltest. Ja. Also das, wo wir gerade beim Mittelfeld sind, das was ich mich frage, ist der Kollege Matthias Lehmann, was mit dem...
Alter!
Ich war ja wirklich hoch erfreut, als die Eintracht den verpflichtet hat und habe gesagt, das ist wirklich einer, der uns weiterhilft, wenn er so spielt wie auf St. Pauli, wo er wirklich die Station im Mittelfeld war und alles gelenkt hat und das Spiel bestimmt hat. Aber das ist mir echt ein Rätsel. Jetzt hat er ja wirklich zu Beginn der Saison wirklich 7 Spiele gespielt, davon... die meisten durchgespielt, nein, nicht alle durchgespielt, ich habe 2 der 3 nicht durchgespielt und das war ja wirklich eine grottenschlechte Vorstellung und jetzt nur eingewechselt die letzten 3 Spiele, aber da bin ich wirklich extrem enttäuscht und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass das nochmal so ein bisschen Konkurrenz im Mittelfeld, dass ein bisschen das Mittelfeld belebt wird, auch der Druck auf Rode und Schwegler ein bisschen aufgebaut wird mit einem dritten Guten, der auf der 6 spielen kann. Das finde ich wirklich ärgerlich, dass der momentan nicht seine Form hat.
Das muss aber wirklich auch nochmal ein bisschen mehr forciert werden. Das, was du gerade gemeint hast mit dem Konkurrenzkampf, das muss allein künstlich dann demnächst auch mal betrieben werden. Wenn das nächste schwere Spiel gegen Bochum vorbei ist, Rode vielleicht auch die ein oder andere Länderspielreise jetzt hinter sich hatte, kann es gut mal sein, dass du Rode einfach mal zum Schonen rausnimmst und dafür mal Lehmann einfach bringst, der dann vielleicht auch mal gegen schwächere Gegner wieder die Qualität beweisen muss, die ihn normalerweise auszeichnet. Das wundert mich auch. Ich finde es ganz schade, dass Lehmann momentan weit unter seinen Möglichkeiten bleibt, aber du musst ihm demnächst nochmal die Chance geben, dass er sich gegen schwächere Gegner, keine Ahnung, wir spielen doch noch gegen Karlsruhe, eigentlich doch relativ viel gegen Karlsruhe, die momentan auch da unten stehen, da nicht rauskommen. Da muss er einfach mal zeigen, dass er eigentlich ein ganz guter Zweitligaspieler ist.
Also ich glaube, der muss auch ganz gute Trainingsleistungen bringen, ansonsten wird er nicht Woche für Woche eingewechselt werden. Also er kam ja jetzt auch wieder für den Gekas rein. War doch für den Gekas, ne? Anyway, kam ja auch wieder
Rode.
Rein.
Er kam für Rode rein, ja, und hoffe dann für Gekas, aber ist ja egal.
Und also er kriegt ja Woche für Woche seine Chance, aber ja, kam bis jetzt noch nichts. Gut, vielleicht...
Naja, gut. Wobei Chance in der
Altacht... immer eingewechselt wird, muss man von Anfang an ran, aber da muss langsam mal was kommen, da habt ihr schon recht.
Ja, wobei Chance in der 81. Minute, naja, whatever. Ja, also ich meine, 81. Minute ging es dann für mich auch eher dann darum, jetzt hier den Sieg über die Halbzeit, beziehungsweise über die Spielzeit jetzt zu gaunern. Ja, also insofern, naja, da sollte das Spiel langsam machen, was er noch gut beherrscht.
Ja, aber gegen Dresden und gegen Rostock hatte er ja genug Zeit, 25 Minuten, eine halbe Stunde gegen Rostock. Also da hätte er schon, also das ist, ich finde das, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ja, weil der hat ja wirklich gut gespielt, der war jetzt eben nicht großartig verletzt und hat auch die Vorbereitung zum größten Teil jetzt beim Film mitgemacht, ist von Anfang dabei und der findet irgendwie auch, der ist immer wie so ein Fremdkörper im Spiel drin. Es ist ja oft mal so, dass dann auch andere Spiele sind, wo man denkt, okay, so wie Köhler, ja, wenn der mal einen schlechten Tag hat, der spielt dann scheiße, aber du merkst irgendwie, er versucht es trotzdem und läuft irgendwie hin und her und vertribbelt sich oder was auch immer. Und dann sieht man, der versucht es wenigstens. Aber bei Lehmann ist immer so, der wirkt wie ein Fremdkörper auf dem Platz und findet gar keinen Bezug zum Spiel. Und wenn man den Ball hat, ist es immer so, dass er keine Anspielstation findet und wirklich überfordert ist. Aber warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mir echt wünschen, dass der sehr, sehr schnell zur Form findet.
Vielleicht ja, liegt es halt einfach nicht an der Form, vielleicht passt er halt einfach technisch und taktisch nicht in das Mannschaftsgefüge. Ich meine, Leistung ist das eine, körperliche Leistung, aber wenn er halt einfach in das Konzept nicht reinpasst und in die Mannschaft so nicht reinpasst, kann das vielleicht halt auch ein Thema sein und das kriegst du nicht so einfach abgestellt.
Klar, es klappt nicht immer hundertprozentig, ne? Das hat man schon mit ganz anderen und teureren Verpflichtungen gemerkt, ja, von denen wir uns vielleicht viel versprochen haben. Lehmann war halt eher so die sichere Bank, wo du gedacht hast, der kann sich in der zweiten Liga immer zurechtfinden. Er hat noch mehr als ein halbes Jahr Zeit, um sich zu beweisen. Und wenn es nach dem Jahr dann nicht klappt, im Endeffekt, dann muss er sich halt einen neuen Verein suchen. So ist es Geschäft, aber dann bringt es halt auch nichts, ihn dann auf der Bank zu haben. Aber es kommen noch einige Verletzungen, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Ein Schwegler ist relativ anfällig, ein Rode auch.
Ja.
Und da können wir ihn vielleicht noch irgendwann mal gebrauchen. Deswegen ist es gut, dass wir diese große Bank halt haben und er vielleicht auch mal irgendwann dann seine Position findet.
Gute Überleitung, groß und Bank bringt uns zu Rob Friend.
Das erklärst du mir jetzt bitte mal.
Ich habe mich noch nicht von dem Schock erholt. Redest du mal. Nein.
Ja, also, okay, also so weit hergeholt ist es nicht. Großer Stürmer sitzt immer auf der Bank. Also
ja,
war jetzt nicht so.
Erzähl.
Was die Gedanken einer Frau.
Ja, der nächste Spieler, der irgendwie keine Beachtung mehr zu bekommen scheint, also selbst jetzt bei der Einwechslung wurde da der Hoffer vorgezogen. Gut, ist auch eher der identischere Spieler zum Gekas, von daher macht es wieder Sinn, aber wie geht's denn mit dem weiter? Also solange Idrissou und Gekas vorne treffen,
tja, keine Chance.
Scheint er chancenlos zu sein.
Keine Chance, ne.
Ja. Aber auch da wird irgendwann dieses Thema mit Verletzungen kommen, dann vielleicht das Sperrenthema, dann steckt wieder irgendeiner in seinem Gedankengefängnis fest. Geduld haben und irgendwann kriegt er dann auch wieder seine Chance. Also es ist ja kein schlechter und er hat ja auch bewiesen, dass er was kann. Und es gibt halt jetzt momentan einfach bessere.
Wann genau jetzt?
Die Frage wollte ich auch gerade stellen.
Naja,
also übernehmen Sie?
Ja, in seinem ersten Spiel.
Genau, hat er also gleich ein Tor gemacht gegen Cottbus. Muss man auch erstmal machen. Ne?
Huhu.
Naja, das ist jetzt aber eine gewagte Theorie.
Ja, ist halt einfach.
Also ja, die Theorie würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, weil das war jetzt auch kein besonderes Glanztor, sondern er hat halt den Kopf hingehalten. Und ansonsten
das
ist er im Spiel
aber auch
eher
mal komplett
untergetaucht und null aufgefallen.
Ja, okay, aber immerhin, ja, Logo, aber immerhin hat er ein Tor gemacht. Und die Sache ist doch die, er muss sich ja auch davor schon bewiesen haben. Ich meine, er hat ja auch in Gladbach eine Zeit lang gut gespielt, hat auch eine Zeit lang bei der Hertha gut gespielt. Jetzt haben wir ihn für relativ wenig Geld verpflichtet. Wo ist das Problem, dass er jetzt halt erstmal auf der Bank sitzt? Und wenn halt dann irgendwann einer vielleicht verletzt ist oder der Idrissou auch immer jemand ist, der mal ganz gern gelb und rote Karten sammelt für sein Poesiealbum, dann kann es gut sein, dass der Friend dann mal reinrückt und dann muss er sich halt beweisen. So ist es halt. Aber ich meine, wir können froh sein, dass wir in der Lage sind, so viele über 30-jährige Stimme auf unserer Ersatzbank zu wissen, naja, whatever. Ich meine, ich will jetzt hier auch keine Lanze für Rob Friend brechen, dass er jetzt sofort von Beginn an für Idrissou oder Gekas spielen muss. Dafür hat er momentan logischerweise noch zu wenig gemacht oder die anderen sind einfach stärker. Aber dass wir ihn jetzt auf der Bank haben, stört mich jetzt persönlich nicht.
Nö, dass er auf der Bank sitzt, das ist auch vollkommen okay, aber ich glaube, es wird halt, solange Gekas und Idrissou die Form behalten, die sie momentan haben, wird er da keine große Rolle in der Stadtformation spielen.
Und auch
dadurch, dass Hoffer jetzt sein Tor gemacht hat, ist es ja auch so, dass ihn auch noch ein Stück nach hinten wirft.
Aber ganz ehrlich, das ist für mich auch momentan die Reihenfolge, wie es läuft. Ich würde auch eher sagen, gut, Gekas hat sich in den letzten Spielen optimal gezeigt, Idrissou ebenfalls und da weißt du auch, welches technisches Können er hat. Dann war mir allein von Sympathiewerten Hoffer derjenige, den ich direkt dahinter gestellt hätte, der das jetzt mit einem Tor bewiesen hat. Punkt aus Ende, ja. Und dann der Rob Friend muss dann halt im Endeffekt zurückstehen. Aber darüber war er sich jetzt dann auch bewusst, als er den Vertrag jetzt in Frankfurt unterschrieben hat, gleichzeitig mehr oder weniger mit Idrissou. So läuft halt das Geschäft. Ich meine, es gibt andere Stürmer, die sieht man gar nicht mehr. Ich will jetzt nochmal sagen, Alvarez, der vor der Saison wieder zurückkam, der wird maximal in der U23 noch kicken und wird überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Ja, sehe ich auch so.
Aber dann haben wir doch da vorne auch unter Umständen den Konkurrenzkampf im Training, den wir gewollt haben. Also kann ja auch nur positiv sein.
Auf jeden Fall. Du hast maximalen Konkurrenzkampf. Da. Das Einzige, wie gesagt, ist halt mit Teilen noch die Innenverteidigung, wobei man jetzt ausgehend des letzten Spieles sich beide, beziehungsweise Andersson macht ja schon gute Spiele, aber auch Schildenfeld ein bisschen gefangen haben. Da muss man abwarten, wie die Konstanz ist. Da plädiere ich immer noch für einen Arne Friedrich, aber das scheint jeder zu ignorieren oder jetzt keinen zu interessieren. Wahrscheinlich beides, ja. Aber das wäre halt eine ganz gute Ergänzung. Aber was soll man da sagen? Im Endeffekt haben wir mit Bell anscheinend auch einen, der sich momentan immer mehr anbietet. Ich meine, der war jetzt zwar nicht auf der Ersatzbank.
Nee, da hat erstaunlicherweise auch wieder der Belaid gesessen, ne?
Aber das hat ja nur einen sachlichen Grund. Und das hat zwar den Grund, dass der Bell zur gleichen Zeit dann lieber bei der U23 spielt, als auf der Ersatzbank gegen Union Berlin zu hocken. Das finde ich ja auch eine ganz sinnvolle Sache, damit er Spielpraxis bekommt, einfach einen gewissen Flow halt hat. Und den Belaid, den kannst du, glaube ich, soweit ich weiß, nicht in der U23 spielen lassen, oder? Ich glaube, du kannst ihn nicht in der U23 spielen lassen. Und selbst wenn, interessiert es doch auch keinen, ob du jetzt auf der Bank hast oder
genau
so. Also so nach dem Motto, naja, und Innenverteidiger müssen wir halt auf die Bank bringen, nehmen wir dich mit, Belaid. Weil, also da habe ich jetzt in der letzten Zeit nichts großartig Positives gehört, dass er jetzt hier ganz nah an die Mannschaft ranrückt. Oder?
Fee behauptet es.
Ja, die werden Hölzchen gezogen haben. Hier ist noch Platz frei. Zieht Streichhölzer, wer sich hinsetzen darf. Und er hat verloren.
Fee behauptet es, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Also der hat genug Chancen hier gehabt, der hat sie alle in den Sand gesetzt und ich glaube nicht, dass er tatsächlich eine Alternative ist.
Ist ja auch für den Marktwert schlecht, wenn du sagst, hier der Belaid, der kann gar nichts. Ich habe dem vorhin einen Medizinball gegeben, dann hat er nicht mehr hochgehoben. Dann war ich mit ihm Sushi essen und dann hat er immer nur die vegetarischen Sushi genommen. Aber was sollst du denn da sagen? Also dann ist es natürlich besser, wenn du sagst, hier der Belaid, der ist ganz nah an der Mannschaft und der ist halt vielleicht die ganze Hinrunde ganz nah an der Mannschaft und dann haben wir vielleicht Glück und dann ist er ganz nah an der Mannschaft in Saudi-Arabien und dann ist Gott in die Welt natürlich auch froh, dass wir nicht mal auf der Gehaltsliste haben. Insofern ist ja gut, wenn du die Öffentlichkeit im Glauben lässt, dass er super ist.
Genau, wenn du das Thema im Winter anpackst, dann bin ich bei dir, was Arne Friedrich angeht. Also da.
Ja, und was man nicht vergessen sollte, ich meine, wir haben ja noch echt viele Junge jetzt dann, mit Hien oder mit Duda oder sowas. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass die nicht, oder dass nicht wieder der gleiche Fehler gemacht wird, wie wir es zum Beispiel mit Stürmern, jungen Stürmern in der Vergangenheit gemacht haben. Das Beispiel Tosun zum Beispiel.
Ja.
Dass die verkretzt werden, das sind ja wirklich keine schlechten. Die sind natürlich noch sehr jung, aber denen muss man natürlich auch die Chance geben, die muss man auch ranführen an die erste Mannschaft. Und der zweite Punkt ist, wenn der Zavellas wieder fit ist, dann bin ich mal sehr gespannt, was der Kollege Fee mit dem anstellt. Ob der dann wirklich noch gesetzt ist. Ich meine, dass besser Fußball spielen als der Belaid, würde ich sagen, kann er schon. Aber ob das wirklich so charakterlich, mit Griechen hat der es ja nicht unbedingt, der Fee, bis auf jetzt den Gekas. Aber ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch über die Winterpause unbedingt bleibt.
Also Sebastian, hast du zwei interessante Punkte angesprochen. Also mit dem Dutter, das ist auf jeden Fall klar, dass es ein richtig gutes Talent ist. Aber da, ich weiß nicht, ob ich das, Alex, ich glaube, wir schon mal drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall ist es auch so, dass der Dutter anscheinend momentan ein bisschen phlegmatischer Spieler ist oder sich auch ein bisschen darüber beklagt, dass das Training so hart ist, weil er auch manchmal mal dort, mal da trainiert. Da muss anscheinend in der letzten Zeit intern auch einiges vorgefallen sein. Hat auch mal einen Arsch aufgerissen bekommen, weil er sich momentan noch nicht durchgesetzt hat, obwohl er das Talent und beziehungsweise auch die Masse und auch die Größe einfach hat. Da werden wir mal sehen, was da kommt. Talent hat der Dutter auf jeden Fall. Beim Hien, das ist für mich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Da wird man auch sehen, was die Zeit bringt. Aber sicher ist, dass unsere Innenverteidigung ja jetzt nicht so grandios umwerfend ist, dass da die jungen Spieler überhaupt keine Chance haben, irgendwann mal Land zu sehen. Insofern gebe ich dir auf jeden Fall recht, wie es mit dem Zavellas aussieht. Das ist natürlich eine wirklich interessante Sache, weil Jagba doch in seinen Leistungen sehr schwankt. Da wäre ein fitter Zavellas auf jeden Fall mal eine gute Alternative.
Ja, das war für mich so die spannende Frage, wenn er denn dann fit ist, wie sich das dann da hinten links darstellt. Zum einen halt erstmal dann vielleicht ein bisschen mehr der Konkurrenzkampf, aber auch wie Fee mit der Situation umgeht. Ich hoffe, dass das dann auch sich bald mal zeigen wird. Ich weiß nicht, wie fit ist Zavellas momentan? Der war doch im Training soweit schon wieder eigentlich dabei, oder?
Genau, also der trainiert voll mit. ich würde sagen, der ist, ja, also körperlich zu 100% fit, muss aber halt jetzt ein bisschen noch was nachholen. Also der hat wohl auch die geforderten 4-5 Kilo abgenommen, wurde jetzt wieder komplett mit ins Training integriert, ist gesund geschrieben, passt alles, muss halt jetzt ran.
Gesund geschrieben? Ja, sag, also ist es. So. Doch, ich glaube schon. Ich finde es gut. Nein, auf jeden Fall. Zervelas ist halt echt ein Spieler. Ich fand ihn jetzt in der letzten Saison nicht ganz so kacke, wie viele von euch den so gesehen haben, ja. Der Kaugummi, das Kaugummi kauende Lama im Endeffekt, ja. Aber ich meine, er ist doch da auch dafür da, dem Jagba vielleicht ein bisschen Druck zu machen. Und ich hoffe, dass der Fee ihn da nicht komplett ignoriert, ne?
Ja, hoffe ich auch, weil, wie gesagt, Konkurrenzkampf belebt das Geschäft. Auch hinten auf der Position kann uns das, glaube ich, nur nützen als Schaden. Im Idealfall haben wir halt zwei gleichwertig gute Spieler und können das Ganze halt dann ein bisschen variabel gestalten. Also
ich glaube, das variabel gestalten, das wäre halt so, wenn der Zervelas wirklich wieder gut mittrainiert und ja, auf den Leistungsstand kommt, wie er war, als er zu uns gekommen ist, weil ich finde auch, dass es kein schlechter Spieler ist, dann haben wir wirklich auch die Option, auf der Position mit zwei völlig unterschiedlichen linken Verteidigern zu spielen. Der Jagba ist ja nun wirklich derjenige, der nach vorne rennt, wann immer es geht. Und das tut der Zervelas eben nicht. Das heißt, wenn du mal ein bisschen defensiver aufgestellt sein musst, hilft dir hinten ein Zervelas deutlich besser weiter, weil er meiner Meinung nach der bessere Defensivspieler ist. Seine offensiven Qualitäten, gut, kann aus 70 Metern ein Tor schießen, kann auch nicht wirklich jeder, aber ansonsten war es das auch schon halbwegs und da ist der Jagba halt um Längen voraus. Das heißt, da kannst du halt auch mal, je nachdem wie der Gegner wirklich daherkommt, hinten mit Variabilität aufwarten und mal den einen oder anderen reinstellen.
Absolut, das gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke, das wäre wirklich gerade defensiv auf jeden Fall nur ordentlicher Satz für Jagba. Absolut, also ich fand den Zervelas teilweise in Defensive nicht, also schneller nicht wegen der Schnelligkeit, aber vielleicht doch hat sich in der ersten Liga dann auch irgendwo ganz gut zurechtgefunden, wenn es um, ich bin zwar nicht genauso schnell, aber ich weiß dann wenigstens, wo ich hinzulaufen habe und so weiter und so fort. Ich denke, da wäre der Jagba, wie du schon gesagt hast, Alex, auf jeden Fall, der Zervelas auf jeden Fall ein guter Ersatz. Ich hoffe, dass er die Chance auch wirklich bekommt.
Ja, mit dem Thema Bochum und Aufstellung waren wir, glaube ich, schon soweit. Wir hoffen alle auf die Aufstellung mit der Raute, aber wahrscheinlich ist dann doch eher die Einstürmer-Variante. Es sei denn, der Herr Fee telefoniert vorher nochmal mit der Alex und macht diese Idrissou ist unser linker Verteidigungsstürmer.
Also ich glaube an keine der beiden Varianten. Ich glaube, der wird mit seinem System weiterspielen. Der hat in den letzten Interviews auch immer wieder gesagt, wir machen unser System nicht vom Gegner abhängig. Jetzt wollte ich gerade sagen Gekas. Hätte auch gepasst. Nicht vom Gegner abhängig. Wir ziehen unser Ding durch und es ist egal, wer da auf uns zukommt. Ich glaube, in die Richtung hat er in den letzten paar Interviews ein paar Mal argumentiert. Von daher gehe ich fest davon aus, dass wir mit zwei Spitzen spielen werden und die werden Idrissou und Gekas sein. Wenn denn fit.
Wenn denn fit.
Finde ich gut.
Kann ja in so einer Länderspielpause noch einiges passieren, nicht?
Genau.
Dass ihm die Shampoosflasche auf die Füße fällt oder sowas.
Ansonsten, Gekas spielt Nationalmannschaft. Wenn er sich verletzt, Hoffer ist aus dem Team rausgeflogen. Von daher steht der sofort zur Verfügung. Hinten in der Innenverteidigung, hier der Schildenfeld ist bei der Nationalmannschaft. Wenn da irgendwas passiert, würde ich auf Bell hoffen. Und dann schauen wir mal.
Und zur Not haben wir noch Hopfriend.
Genau. Jung darf sich bei der Nationalmannschaft natürlich wie immer nicht verletzen, weil...
Wäre schlecht.
Für den haben
kein
wir ja
Rechtsverteidiger.
Keinen Ersatz, ne?
Genau, kein Rechtsverteidiger, ja.
Ich wollte es nur nochmal gesagt haben.
Nee, du hast auch vollkommen recht.
Ich finde die Planung auch nach wie vor eher Grütze, aber damit müssen wir jetzt bis zum Winter auskommen. Vorher haben wir da, glaube ich, wenig Möglichkeiten, was an dem Thema zu ändern, ne?
Wie letzte Woche schon gesagt, der Arne Friedrich ist vertragslos und kann auch Rechtsverteidiger spielen.
Kannst du vertragslose Spieler außerhalb der Transferperiode?
Ja, die ganze
das
Zeit.
Das Problem ist nur, Eintracht kann es nicht, weil wir können ja immer nur holen, was wir auch abgeben. Wir haben jetzt zwei abgegeben, zwei geholt. Von daher ist, glaube ich, der Holentopf leer, es sei denn, wir können was abgeben. Und abgeben können wir im Moment nichts. Es sei denn, einer unserer Spieler entscheidet sich dafür, vertragslos zu werden. Weil das können Spieler ja auch mitten in der Saison.
Ach, du meinst jetzt nur aufgrund des Gehaltstopfes oder was?
Genau.
Ach so, ja gut, da hast du recht.
Genau.
Ja, gut, aber
wenn keiner der Spieler freiwillig sagt, ich ab jetzt vereinslos, dann wäre jetzt keine Möglichkeit da, finanziell, denke ich mal, noch irgendjemanden zu holen.
Ja, ich das kommt dann auf das Verhandlungsgeschick von unserem Freund, dem Herrn Hübner, drauf an. Also,
den ich eh nicht leiden kann.
Ja.
Aber das also, ist wiederum ein anderes Thema.
Das ist wiederum ein anderes Thema, genau.
Also im Zweifel würde ich Plätzchen backen, falls es was bringt, aber naja, vielleicht...
Ich würde im Zweifelsfall ein Schoppo spendieren oder auch irgendwie so ein Festchen oder so.
Kriegen wir doch zusammen.
Hat der Kuchen
schon. Der
ja, dann fehlt uns für dieses schicke Bochum-Spiel eigentlich nur noch die Tipprunde. Marvin, mach du mal.
Oh, okay. Ein schickes 2-1 für uns. Ganz Knabikowski. Gott, was ein Wort.
Knabikowski.
Hab ich noch nie gehört. Ich hab's auch selbst noch nie gesagt. Oh Gott, ja, ich glaube, das sind so Anwandlungen, die ich von How I Met Your Mother habe. Egal, vergessen wir es. 2-1
ist
wieder Alkohol.
Nein. Mir rennen wieder diese Bärchen durch den Kopf.
Nein. Ich hab mir, vor mir habe ich eine, ich, darf ich Werbung machen? Coca-Cola Vanilla
Beep.
Zero. Also insofern, hey, vielleicht hört uns einer bei Coca-Cola zu und will uns sponsern.
Ach, Vanilla Zero gibt's?
Ja, habe ich jetzt bekommen hier unten.
Gibt's Cherry Coke
unter,
noch?
Ja, gab's auch. Cherry Coke Zero gibt's auch unten in der ja. Malzer bei diesem Süßigkeitenwarenladen.
Jetzt ist es eklig.
Weiter geht's, Tipprunde.
Ja, dann mach, Alex.
Ach, ich?
Ja.
Ich will mal einen zu Null-Sieg sehen. Also das Sieg oder Nicht-Sieg außer Frage steht, auf jeden Fall gewinnen. Ich will es zu Null sehen und ich will 3 Tore sehen, also 3-0.
Ah, sehr gut.
Okay.
Ich tippe auf ein analoges Spiel vom Ergebnis her wie gegen Fürth, dass wir zurückliegen und dann nochmal zurückkommen. Und tippe daher auf ein wunderschönes 2-4 für uns.
2-4.
Ja. Mit einem Tor von Rob Friend.
Okay. Da ich ja mit dem 3-1 jetzt die Woche sensationell richtig gelegen habe und ich eigentlich auch dieses 3-1 so ganz schick finde auf dem Papier, bleibe ich dabei für uns. Dann sind wir, glaube ich, so mit den Eintracht-Themen mehr oder weniger durch. Hat einer von euch schon FIFA 12 angespielt?
Ja, habe ich. Ich finde es mörderschwer. Also zumindest, die verteidigen kann ich gut, Tore schießen kann ich nicht.
Ich finde es sehr realistisch, da kann man dann so auf Halbprofi dann auch in der zweiten Liga mal gegen Bochum, das war nämlich gerade das Spiel, was ich da vorhin gemacht habe, mal 6-2 gewinnen und 3 Elfmeter zugesprochen bekommen.
Oh, okay.
Kayo hat seinen natürlich verschossen.
Okay.
War vielleicht auch eine blöde Idee. Ansonsten schon stellenweise recht realistisch. Ich habe mal eine ganze Zeit lang mit Kessler im Tor probiert. Das ist ja ein Fliegenfänger vor dem Herrn.
Ich find's gut, dass deine Meinung dadurch durch das Spiel herrührt. Und nicht von
ja, natürlich. Alles auf Basis des Spiels.
Wir könnten alternativ mal nächste Woche dann, wenn sowieso kein Eintracht-Spiel ist, einen FIFA 12-Podcast machen.
Können wir gerne tun. Wenn das dein Wunsch ist. Dann musst du es bis dahin aber auch mal angespielt haben.
Okay. Ich lade es mir noch runter.
Gut. Was mich bei der iPhone-Version so ein bisschen genervt hat, war, dass es ja zwar diese Version gibt, von wegen, du kannst das auf dem iPad spielen und kannst dein iPhone als Controller benutzen, aber du brauchst dafür zwingend 2. Also so alleine geht nicht, sondern das ist wirklich so gedacht, wenn du 2 Menschen mit einem iPhone da sitzen hast, dass du dann da das Ganze auf dem iPad steuern kannst. Und das finde ich reichlich nervig, dass man das dann da nicht alleine steuern kann.
Das ist aber schwach.
Das ist kein Bug, das ist ein Feature.
Ja, natürlich ist es ein Feature, aber es ist ein Kack-Feature.
So. Die Idee ist aber gar nicht so schlecht.
Ja, natürlich ist die Idee nicht schlecht, aber du willst ja auch vielleicht alleine das nutzen können. Damit du halt einfach vom Spiel mehr siehst.
Da hilft nur eins, selbst den Ball in die Hand nehmen und raus auf den Bolzplatz und selbst kicken. Nee. Alles andere.
Wäre auch so Theorie. Im Gegensatz zu dir habe ich schon nicht so viel Zeit.
Skandal. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten.
Naja.
Gut. Dann wären wir, glaube ich, auch durch für diese Woche so ansonsten. Falls wir uns wirklich entscheiden, da nächste Woche noch irgendwas zu machen, dann lassen wir es euch rechtzeitig wissen. Ansonsten gehen wir dann jetzt auch, würde ich sagen, in die Länderspielpause. Gucken uns den Spaß vielleicht dann auch mal an und würden uns dann regulär nach dem Bochum-Spiel dann wieder bei euch melden. In diesem Sinne, macht's gut.
Habt ihr eigentlich mal gesehen, was unsere lustigen Ex-Eintracht-Spieler so alles in der ersten Liga fabrizieren?
Atom-Lol, gar nichts.
Gar nichts. Ich gesagt, ich gucke relativ wenig erste Liga.
Ihr guckt alle den Doppelpass nicht mehr, ne? Gibt's jetzt einen Weltklasse-Wortwitz? Der eine, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand vom ZDF, glaube ich.
Okay.
Hat gemeint, ja, das einzig Gute daran beim Magath ist jetzt, der hat jetzt endlich den Ochs vorm Berg.
Oh Gott.
Haha.
Jetzt weißt du, warum wir es nicht mehr gucken.
Wobei, da waren letzte Woche oder diese Woche, also am Sonntag, waren ein paar ganz witzige Sachen dabei. Also gerade als es so um Wolfsburg geht, hat halt auch einer gesagt, hat, ja, ich weiß gar nicht, Einkaufspolitik vom Magath erschließt sich mir nicht ganz. Wie kann ich denn glauben, dass ich vom Absteiger die Leute da alle wegkaufe, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass Eintracht jetzt da steht, wo sie stehen, und gebe dann Parolen aus, dass ich international mitspielen will. Und da waren halt wirklich fachkompetente Leute dabei.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, hat er ja wirklich gar nicht so Unrecht, aber andere stimmt es auch wieder nicht, weil wenn du dir anguckst, ich meine, ein Kyriakos, wenn die alle in ihrer besten Zeit wären, Kyriakos, Russ, Chris und Ox, dann sind das alles Spiele, die
bei uns waren aber doch schon letztes Jahr nicht mehr in ihrer besten Zeit.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich das Problem, aber das ist ja auch nicht mehr mein Problem. Ich meine, wenn wir 3 Millionen, wie gesagt, wir haben 3 Millionen für den Ox, 3 Millionen genau. Für den Russ bekommen, das ist Geld. Das nehmen wir gerne mit im Endeffekt, ne? Aber ich sehe es ja im Endeffekt ähnlich. Ich meine, du siehst ja, was es bringt, nicht viel. Ich meine, wobei Ox einigermaßen noch konstant in seinen Leistungen ist. Aber so ein Russ, der hat in der ersten Liga eigentlich auch zumindest momentan gar nichts verloren.
So schaut's mal aus.
Ja, oder ich meine, da hätte er sich ja das vorher schon denken können, dass das so kommt. Ich meine, er wollte diesen Konkurrenzkampf haben. Er hat ihn. Jetzt soll er seine Chancen halt auch gefälligst nutzen und nicht nur neben dem Feld dann auch auf dem Platz mal zeigen, was er kann.
Ja, das stimmt, ja. Aber gut. Ist nicht immer unser Problem. Höchstens könnte es wieder unser Problem werden, wenn Russen eine schlechte Saison spielt und uns dann für 300.000 wieder angeboten wird, wenn wir aufsteigen, ja.
Das habe ich mir letzte Woche auch schon gedacht, ne? Wolfsburg steigt nächstes Jahr ab. Die ganzen Kameraden haben ja alle überhaupt keinen Bock auf Abstieg. Wir steigen wieder auf. Die sind auf einmal billig zu haben und auf einmal, wer steht bei uns wieder in der Elf drin?
Ja, genau. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, als Eintracht-Verantwortlicher würde ich mir das 5-mal überlegen. Ne, das ist nicht, weil sie sind ja nicht im bösen Blut mit der Eintracht auseinandergegangen, das kann man so nicht sagen. Aber da zählt dann genau das, was der lustige ZDF-Reporter gesagt hat, warum sind wir denn abgestiegen? Und ich meine, ein Russ und ein Ox haben auch einen gewissen, nicht zu unterschätzenden Anteil daran. Also insofern, Klar. Also wenn ich jung habe, brauche ich eigentlich keinen Ox mehr.
Ich glaube aber auch nicht, dass du das dann von Seiten der Vereinsführung dann, dass du da eine Zustimmung bekommen lassen würdest.
Und jetzt mal wieder vor allen Dingen, also es muss halt auch bei den Einkäufen nächstes Jahr nach Leistung gehen. Und wenn die Leistung gerade der genannten Person so bleibt, wie sie ist, dann ist es jetzt nicht unbedingt das perfekte Bewerbungsschreiben, um nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Aber dafür muss ja Wolfsburg erstmal absteigen und wir erstmal aufsteigen.
Genau, das sind zwei. Das Letztere ist hoffentlich kein großes Wenn, aber das andere hoffe ich eigentlich auch, dass es kein großes Wenn ist. Also wenn sich beides realisiert, hätte ich kein Problem mit, aber du hast natürlich recht, dann muss man erstmal schauen, wie es läuft. Ansonsten holen wir uns halt den, was weiß ich, irgendeinen guten von Wolfsburg wird es schon geben.
Auf jeden Fall haben die momentan keinen Spaß bei Wolfsburg, der Ochsen, der Russ. Das wird die wahrscheinlich am Medizinbälle immer schleifen müssen, montags und sonntags nach den Spielen. Da müssen sie schon ordentlich Schmerzensgeld für kassieren, dass das noch Spaß macht.
Aber ich denke, das Schmerzensgeld wird schon da sein.
Mit Sicherheit.
Ja, also da an Geldmangels VW wahrscheinlich nicht, eher an Erfolglosigkeit. Aber gut, das wird ja die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch so weitergehen. Trotz Magath.
Ja, es ist so ein bisschen von auszugehen. Also, er hat es ja bei anderen Vereinen auch schon gezeigt, dass er da mit seiner Einkaufsgeschichte nicht so immer richtig liegt. Ich meine, er macht halt viel einfach über die Masse.
Ja.
Wenn du 30 Spieler kaufst, dann sind halt auch mal 8 oder 10 gute dabei, aber es bringt ja halt im Finanztopf nichts.
Es ist ja auch kein normales Finanzgebaren oder Mannschaftsgebaren. Das ist alles, das sind für mich dann so Vereine, das ist nicht normal. Du kaufst nicht normal 30 Spieler in einer Saison. Oder sagen wir mal 15. Ja, doch 15 Hinrunde, 15 Rückrunde. Das machst du nicht.
Also ja, aber das ist halt dieses blinde Horn findet, blinde ja. Huhn findet auch mal ein Korn. Umso mehr Körner du hinlegst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das blinde Huhn was trifft.
Klar, aber das zeichnet für mich dann auch wirklich keinen guten Trainer mehr aus. Das muss man dann auch mal so sehen.
Also ich glaube, der Magath hat sich gerade relativ viel auch von seiner guten Reputation, die er bis dahin hatte, verspielt. Also
das war schon immer seine Methode. Es hat halt dann meistens funktioniert. Er hat in gewisser Weise damit Erfolg gehabt, aber er hat das ja auch bei Vereinen wie Schalke auch schon so gemacht.
Ja, Schalke.
Es ist ja nichts Neues. Ich meine, bei den Bayern hat es nicht funktioniert, weil er da halt auch einfach diese Freiheiten nicht hatte. Deswegen hat er da ja auch dann, dürfte da ja nicht nochmal anheuern. Ich meine, sonst hätten die den ja auch nehmen können, anstatt im Heimspiel.
Also im Prinzip hat es nur ein einziges Mal funktioniert und das war das Jahr, wo Wolfsburg Meister geworden ist.
Ja.
Das war das einzige Mal, wo dieses das System mit ich bin der Alleinherrscher und ich tue hier einfach, was ich will, funktioniert hat. Punkt.
Ja, wobei er mit Bayern ja, was wahrscheinlich nicht die ganz große Leistung ist, aber er ist auch zweimal Meister, zweimal Pokalsieger geworden.
Ja, aber da war er nie der Alleinherrscher. Also er hatte immer Leute um ihn rum, die im Zweifelsfall mehr zu sagen hatten wie er selber.
Naja, Hoeneß lässt sich da halt auch nicht so leicht was sagen, das ist ganz klar. Ne? Gut, aber stimmt schon, mit dem Alleinherrscherprinzip kann, aber gut, du hast ja gemerkt, Wolfsburg einmal Meister geworden, dann in den Niederungen der ersten Liga versunken und jetzt da bislang noch nicht rausgekommen. Ich bin froh, dass der erneute Magath-Kelch eigentlich an uns vorbeigegangen ist. Ich hoffe, dass wir jetzt mit Feder einigermaßen einen guten Mann am Start haben. Die Alex sagt ja. Hoffen wir, das zeigt sich auch in der ersten Liga dann vielleicht so. Aber gut, jetzt gehen wir schon wieder zu weit nach vorne. Erstmal Bochum, ne?
Genau.
Erstmal Bochum, ja.
Ist ja schon schwer genug.
Mhm. Ja, ohne Scheiß, die haben echt gute Mannschaft eigentlich. Aber krass finde ich halt die Sache jetzt auch irgendwie Duisburg. Ich meine, die sind ja auch relativ weit unten am anzutreffen. Das hätte ich nicht gedacht. Aachen, okay, aber der Funkeleffekt ist dann auch ganz schön verpufft, ne?
Ja, der war quasi nicht da, aber der kommt noch. Der hat ja auch mit Bochum Startschwierigkeiten gehabt im letzten Jahr. Das wird er jetzt mit Aachen haben. Also ich glaube nicht, dass Aachen die zweite Liga verlassen wird.
Nee, dafür geht es bald.
Nee, Aachen hatte ich auf dem Schirm gehabt. Das war für mich neben Bochum noch mit der Aufstiegskandidat Nummer 1. Ja, ich habe echt gedacht, dass Aachen da wirklich sich mal fängt und dass sie wirklich auch eine Mannschaft haben, mit der sie aufsteigen können. Aber dass sie so brutal einbrechen, fand ich schon ein bisschen komisch.
Ah, du merkst
also
aber auch.
Hatte ich gar nicht. Also ich meine, Kräuter Fürth hatte ich auf der Liste, St. Pauli hatte ich auf der Liste, uns hatte ich auf der Liste und dann danach kommt dann irgendwie Bochum und ja, Aachen vielleicht im oberen Mittelfeld, aber das war's dann auch. Aber da, wo sie jetzt stehen, hatte ich sie nicht auf der Matte und jetzt, wo Funkel da ist, erst recht nicht mehr.
Definitiv. Aber du musst halt auch sehen, bei Aachen ist es halt auch, die haben mit Scholtern Stieber ein Spieler an Mainz jetzt verloren, der essentiell wichtig war. Ja, und der fehlt dann an allen Ecken und Enden. Der hat, glaube ich, was ich, 12, 13, 14, 15 Assists oder so in der letzten Saison gemacht, dazu noch ein paar Tore. Das können die nicht gleich, könnten sie noch nicht kompensieren. Das ist dann halt auch schon so eine Sache, wenn du zwei richtig gute Spieler da rausnimmst. Ganz ehrlich, nimm zwei richtig gute Spieler von Greuther Fürth weg. Nimm den Nöte weg und dann noch den Olivier Ocean. Dann sieht's auch schon nicht mehr ganz so genau aus, wie es halt momentan läuft. Ich denke, das ist vielleicht der Vorteil, den wir wirklich, auch wenn ich jetzt Hübner zitiere, was die Alex vielleicht nicht ganz gern hatte, der René auch nicht, da wird dann vielleicht im letzten Drittel dann doch eher der Aufstieg entschieden, wenn die Spieler sich vielleicht verletzt haben und dann kein adäquater Ersatz mehr zur Verfügung steht und wir halt als Eintracht Frankfurt sagen können, haben wir den Gekas nicht, haben wir einen Hoffe, ne?
Ja, klar.
Muss man halt mal sehen, ne? Aber ganz klar, Kräuter Fürth ist halt schon eine Hausnummer.